ARD.
Ich bin Mario Neumann und spreche in diesem Bremen 2 Podcast mit Menschen, denen ich zufällig begegne, über die Geschichte ihres Lebens. Und das schon seit mehr als 100 Folgen. Zur Feier des Jubiläums haben wir per Social Media Kampagne gesucht und so ist es zum Gespräch mit Christian Thene gekommen, der nach einer zu frühen Geburt in Rumänien mit Einschränkungen und Behinderungen aufgewachsen ist.
Ich bin nicht zur Schule gegangen. Eine Zeit lang habe ich auch einen Gips gelegen, weil dann auch mehrere Operationen dort stattfinden mussten. Und dann gab es ja danach keine krankengymnastische Betreuung oder so, das musste man alles sich erarbeiten. Und das eigentliche Ziel ist, sich auch selber zu betreuen und auch selber auch seine eigene Art zu sein. Dass man auch sehr viel sich mit sich selber beschäftigen muss und sagen muss, okay, das Bewegen, das muss ja sein. Wie tue ich das am besten? Ne?
Christian Thene hat eine dauerhaft gebrochene Kniescheibe, die ihm zwar keine Schmerzen macht, aber seine Beweglichkeit einschränkt. Doch er lebt sein Leben voller Elan und Mut, auch als plötzlich die Nachricht kommt, dass er schon sehr bald Vater wird.
Ich sage, ich muss zu Hause erstmal was klären. Und bin dann wirklich wie von einer Tarantel gestochen nach Hause. Und als wir im Kreisverkehr da rumfuhren, guckte ich dann nach hinten und mir fiel ein, ich habe keinen Kindersitz fürs Auto. Ich hatte kein Kinderzimmer, ich hatte kein Geld auf dem Konto, ich hatte nichts, aber ich hatte keinen Kindersitz fürs Auto. So, und dann rief ich meine Mutter an, die ging dann auf die 50 zu. Und dann sage ich, ich habe dieses Jahr für dich die beste Überraschung, die es gibt. Ich sage, nächsten Monat wärst du Oma.
Wie Christian Thene heute mit seinem Sohn klarkommt, warum er selber mindestens 2, eigentlich sogar 3 Väter hat und was er macht, wenn er im Fitnessstudio umkippt, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Christian Thene.
Hallo Mario, einen wunderschönen guten Morgen, wünsche ich dir.
Guten Tag. Guten Tag, ja. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt, weil du dich online beworben hast. Normalerweise treffe ich die Menschen ja auf der Straße, wenn ich mit meinem Schild unterwegs bin, eine Stunde reden. Bei dir war das anders. Du hast den Aufruf gesehen bei Facebook, glaube ich, ne?
Richtig, genau.
Was war deine erste Reaktion?
Ja, meine erste Reaktion war, dass Bremen wirklich eine kleine Stadt ist und dass man dadurch, dass man Gesichter und verschiedene Aspekte dann auch wirklich sieht, auch wirklich sagt, okay, man macht es einfach, weil man da auch einen Bezug zu hat. Genau, so war dann meine Sache, wo ich dann gesagt habe, ich bewerbe mich einfach mal.
So, und geschrieben hast du, worüber du mit Mario reden willst, wie ich 1992 von Rumänien nach Bremen gezogen bin, was ich hier alles erreicht habe, was ich beruflich und familiär hier mache, über die vielen Wege, die ich mit dem Fahrrad zurückgelegt habe und was ich an Bremen so toll finde. Das sind Sachen, über die wir schnacken, über die wir reden diese Stunde. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte aber mit was einsteigen, was doch außergewöhnlich ist, nämlich als wir hier raufgelaufen sind, wir haben uns am Empfang getroffen vom Funkhaus von Radio Bremen, habe ich gesehen, dass du beim Laufen deine Beine anders aussehen als meine. Das sieht aus für mich, wie wenn du Schwierigkeiten hättest zu gehen, wie wenn du sogar auch Schmerzen haben könntest beim Gehen. Was hat es damit auf sich mit deinen Beinen?
Das ist eine spastische Gangstörung.
Eine spastische Gangstörung?
Kommt aus einem spastischen Bereich und kommt daher, da ich ein 6 Monate altes Kind war, wo ich geboren bin. Ich habe gerade mal so viel wie eine Packung Zucker gewogen.
Und also was
dann damals in Rumänien war das sehr, sehr schwierig, eben halt so solche Kinder zu betreuen. Man hat es aber dennoch von zu Hause auch sehr gut gemacht. Meine Cousins haben da sehr viel auch mit beigetragen, dass ich eben halt auch das Laufen gelernt habe und musste auch sehr viele Operationen dann über mich gehen lassen, damit das alles so richtig wurde. 82 geboren. Bis 1992 in Rumänien gelebt und dann nicht dann das erste Mal 1992 dann hier nach Bremen konnte, dann am Bremer Hauptbahnhof aussteigen und hab nur auf Wiedersehen gekonnt. Mehr konnte ich nicht. Damals gab es unheimlich viel in den Fernsehen, sowas wie Ohne Sorg Theater oder Peter Steiner Theaterstadel. Meine Oma, die mich da sehr viel gefördert hat und sie nicht Rumänisch sprechen konnte, aber dennoch sich sehr viel Mühe gegeben hat und mich hat danach auch teilhaben lassen. Genau, so habe ich dann Deutsch gelernt. Ich habe von 92 bis 93 zu Hause Deutsch gelernt und dann konnte ich schon 93 dann die Regelschule dann besuchen. Ne?
In welche Klasse bist du gekommen?
Ich bin in Burg Lesum in eine Sonderschule für körperlich-geistige Behinderte gewesen. Das auch dann bis zu meinem Abschluss dann und habe dann in der ersten Klasse sozusagen angefangen, musste dann aber dann ganz schnell dann die Klassen weiter dann nach oben dann überspringen, weil man dann erstmal meinen Stand dann erstmal so feststellen musste von Rumänien dann zu Deutschland. In Rumänien habe ich durch meine Krankheit zeitweise dann auch die Schule nicht so besuchen können, wie es dort üblich ist. Daher war dann so diese Entwicklung, die dann erstmal festgestellt werden musste. Ne?
Ja, aber du warst dort auch, hattest du eine Einschulung in Rumänien?
Ich hatte eine Einschulung,
mit Schultüte?
Ja. Nee, nicht mit Schultüte, weil dadurch bedingt, dass meine Oma sehr viel Angst hatte, eben halt gerade so mit der Schule und wie könnten denn die normalen Schüler dann eben halt mit einem umgehen. Ja, gerade da normal mit Behinderungen ist ja auch hierzulande Inklusion eine sehr große Sache, habe ich eine Zeit lang wirklich die Schule nicht besucht und war zu Hause.
Aber du bist schon also offiziell angemeldet gewesen?
Nee, ich bin nicht zur Schule gegangen.
In Rumänien?
Ich bin dann eine Zeit lang auch wirklich zu Hause gewesen, hatte auch viel mit Operationen zu tun. Eine Zeit lang habe ich auch einen Gips gelegen, weil dann auch mehrere Operationen dort stattfinden mussten. Und dann gab es ja danach keine krankengymnastische Betreuung oder so. Das musste man alles sich erarbeiten oder musste dann halt schauen, welche Ärzte sind denn dafür überhaupt gut und wie finanziert man diese Ärzte denn überhaupt. Mein eigentliches Schulleben begann erst hier in Deutschland.
Okay, wenn ich deine Augen sehe, ich bin mir nicht sicher, wo du hinguckst, immer.
Das ist das eine Auge schielt, deswegen alles gut. Ich hab dich aber im Blick, alles gut.
Dankeschön.
Alles gut.
Das heißt, du kannst so gucken, dass du...
Alles gut, ich habe alles im Blick, aber ja. Wie gesagt, auch resultierend daraus, dass man nicht jeden Tag in so einem schönen Studio mit so tollen Menschen sitzt. Daher rührt das her.
Aber hattest du dann als Kind auch so ein abgeklebtes Auge eine Zeit lang?
Oh nein, überhaupt nicht. Das sind alles so Sachen, die in Rumänien damals, so wie heute, auch gar keine Rolle spielen. Weil man dort dafür eben definitiv wirklich das Geld auch braucht. Ne? Hierzulande, wo man denkt, okay, man sieht verschiedene Geschichten, Entwicklungsstadien eines Kindes, wiegt dann ab und sagt, okay, man macht dann das, damit das eben halt für später halt gerade ist oder man macht auch eine Zahnspange oder was weiß ich. Ne? Das sind alles Sachen, die dort damals nicht stattgefunden und die auch heute nicht stattfinden, weil das Geld einfach nicht dafür da ist.
Und mit welchem Auge siehst du mich jetzt besser, mit dem rechten oder mit dem linken?
Mit beiden.
Okay.
Und es mag sein, dass vielleicht das eine, ich habe damit den Blick eben halt da durchaus das eine schielt, das ist durchaus üblich. Aber ja.
Und dein Gehirn gleicht das aus?
Ja, das ist okay. Ne? Ich bin draußen, wie auch überall, auch meine Arbeit bin ich nicht eingeschränkt. Mach meine Arbeit eben halt ganz in Ruhe oder mach die nicht so schnell wie jeder andere auch. Das funktioniert, das klappt.
Und wenn du jetzt Schritt für Schritt gehst, du bist langsamer, wenn du läufst, aber hast du in dem Augenblick, wo du die Schritte gehst, Schmerzen oder hast du keine Schmerzen?
Jetzt gerade ist es vielleicht mehr bedingt eben halt dadurch, dass ich auch für meine Muskulatur und für meine Sehnen eben halt auch Sport machen muss. Dann resultiert das eben halt, dann hat man weniger Muskelkater, mal mehr Muskelkater, je nachdem. Aber das eigentliche Ziel ist, sich auch selber zu betreuen und auch selber auch seine eigene Art zu sein. Dass man auch sehr viel sich mit sich selber beschäftigen muss und sagen muss, okay, das Bewegen, das muss ja sein. Wie tue ich das am besten? Ne?
Ja.
Und das, genau, muss man sich das Beste im Leben raussuchen.
Und aber hast du dann so ein Limit? Merkst du irgendwann, jetzt reicht's mir, für heute mache ich keinen Schritt mehr?
Nein, überhaupt nicht.
Okay, das heißt, überhaupt nicht. Du bist also immer in der Lage, noch zu laufen.
Ich bin definitiv. Ich bin, vor einiger Zeit war ich auch in Heidepark Soltau, war ich mit der Gruppe gewesen und damals, so wie heute, ich habe
Vergnügungspark mit Achterbahn und Karussell.
Genau, ich habe ein gebrochenes Knie. Weil
rechts, hier, links?
Links. Es ist gebrochen. Aber ich musste mir dieses gebrochene Kniescheibe sozusagen mit der Muskulatur musste ich sozusagen ersetzen. Ne? Weil die ist ja nun mal so, wie sie ist. Aber solange man sich eben halt bewegen kann, ist das alles gut. Das haben auch die Ärzte auch so gesagt. Und da gehört ja dann diese Ausdauer oder diese Eigengeist oder diese Messlatte, die man sich selber aussetzt, die hat man dann in dem Moment auch.
Und dieser Bruch lässt sich auch nicht wieder zusammen.
Nein.
Deswegen sind deine Beine auch so ein bisschen verdreht aus.
Ja, definitiv. Ich kann die auch nicht so jetzt jeder normal so gerade machen.
Geht nicht.
Oder jetzt jemand
Fußball. Nicht möglich.
Nein, nicht möglich, nein. Ich kann auch keinen Fußball spielen. Aber dafür gehe ich trotzdem ins Fitnessstudio und wenn du mich auf dem Laufband packst, dann renne ich dir auf dem Laufband hinterher. Und wenn ich im Fitnessstudio beim Aerobic-Kurs neben den ganzen Frauen stehe, sieht es auf jeden Fall auch lustig aus.
Ja.
Da kann das dann auch manchmal passieren, dass ich dann mal kurz vom Brett dann eben halt mal falle, wenn die Koordination nicht so schnell kommt. Das ist dann aber überhaupt nicht schlimm.
Und nicht schlimm wehgetan.
Und überhaupt nicht, nein. Also da bin ich auch recht gut und ich habe in Bremen auch verschiedene Fitnessstudios gehabt, wo ich gewesen bin und hatte nie das Problem, dass man mich dort angeguckt hat und gesagt hat, was machst du hier oder warum ist das eigentlich so? Sondern du kannst in Ruhe deine Sachen auch machen. Das ist auch das, was in Bremen ja auch so schön ist. Ne? Man kann in Bremen leben und wird auch akzeptiert. Sicherlich hat man hier und da bestimmte Gegen- oder bestimmte Sachen, wo man angesprochen wird oder was weiß ich, aber man
oder
versucht
wo
sie trotzdem.
Kommt oder
genau,
so.
Genau, aber da muss man sehr viel drüber stehen.
Was kommt da zum Beispiel? Ey, Spaste!
Nee, gar nicht so. Als ich als Kleinkind war das viel mehr Thema. So als heute ist es wirklich so, dass die Leute wirklich nur noch gucken. Gucken darf man ja. Ich sag mal, ich muss es ja nicht den Leuten beweisen, sondern ich beweise es mir selber.
Schön. Ja. Bevor wir gleich nochmal drüber schnacken, wie das mit deiner Großmutter ist, die konnte kein Rumänisch.
Ja.
Die konnte quasi
nur Deutsch.
Nur Deutsch. Hm? Wie das familiengeschichtlich zustande kam. Darfst du eben mal in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens gucken, lieber Christian?
Mhm. Ja.
Suchst du dir drei Zettelchen aus, so nach dem Zufallsprinzip, was ja eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielt bei einer Stunde Reden. Wir haben ja übrigens auch gelost, wen wir letztendlich jetzt hier einladen, von den vielen Menschen, die Lust hatten, bei einer Stunde Reden mitzumachen, die dem Online-Aufruf gefolgt sind. Es waren über 400. Wir waren ganz schön positiv überrascht. So, genug überbrückt. Hast du ein Zettelchen?
Ja. Super.
Auffalten, laut vorlesen und direkt beantworten. Die sind in Sie, du kannst die so vorlesen, du kannst aber auch ein Du draus machen.
Sind Sie morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? Ja, das bin ich.
Du brauchst nicht erst einen Kaffee?
Das brauche ich nicht, nein. Das ist tatsächlich, was ich am Morgens trinke, ist eine Buttermilch. Und die reicht dann auch wirklich dann
Natur
bis zum...
Natur oder mit Geschmack?
Normal. Normale Buttermilch und dann bis zum Mittag. Und dann gibt's Mittagessen und dann... Dann geht der nächste Step. Man kann so wie so ein kleiner Vogel etwas zu sich nehmen. Das hat dann eben halt den Vorteil, dass du wirklich den ganzen Tag was essen kannst. So als wenn du dann wirklich dir so einen riesengroßen Teller eben halt machst, was du sowieso nicht essen tust. Und die meisten Sachen davon, die landen dann sowieso in Müll. Das muss man nicht machen. Man kann wirklich was Kleines machen. Und das ist auch gut.
Also achtest du ein bisschen drauf, wie viel Kalorien?
Ja, definitiv. Das spielt ja auch eine große Rolle. Ja, je mehr Gewicht du hast, umso schwieriger wird das auch mit den Knochen, gerade mit dem gebrochenen Knie. Ne? Und deswegen ist es manchmal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr.
Wie schwer bist du?
Tatsächlich 80 Kilo.
Bei einer Körpergröße von?
Von 1,60 Meter.
Okay.
Ja, das ist dann, da muss man schon ein bisschen achten. Aber das ist auch wirklich dem geschuldet, weil ich bin ja auch nicht jetzt wirklich unmuskulös, ne?
Ja.
Das ist wirklich so, dass
du
das...
Du hast
wirklich,
eher ein paar mehr.
Ja, also das ist ja wirklich so, dass man da halt auch was macht. Und genau, dementsprechend ist dann auch die Masse dann noch mehr.
Die nächste bitte.
Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Treckerfahrer.
Ja?
Ja.
So richtig?
Ich bin in Rumänien auf dem Dorf groß geworden. Und da gab es natürlich Landwirtschaft. Und Opa hat natürlich in der Landwirtschaft eben halt was gemacht. Und so war das eigentlich immer irgendwie mein Ziel. Und auch mein Opa und so haben mich dann auch gefördert. Ich konnte als kleines Kind mal mit Opa zusammen schön auf dem Traktor sitzen und dann durch die Gegend fahren. Und es war eine schöne Zeit.
Dankeschön. Mhm.
Wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen, was schauen Sie, also was für Filme? Action, Komödien, Science, Fiction, Horror oder lieber Dokus? Ja, ein bisschen von jedem etwas. Ne? Wenn ich nicht unbedingt Filme schauen muss und irgendwelchen Horror wirklich dann habe, dann schalte ich nur die Nachrichten ein, das reicht dann auch. Das ist dann Horror genug, dann ist da der Durst gestillt. Ganz schlimme Sachen meistens, was man dann so sieht. Und sonst versuche ich aber wirklich mal klassische Sachen. Hab da wirklich noch bei einem Streamingdienst auch wirklich noch Peter Steiner Theaterschale gekauft. Als DVD gibt es die natürlich auch, aber heute hat man ja Streamingdienste und dann kauft man die. Und dann, obwohl man die Serien schon so oft gesehen hat, schaut man die trotzdem. Ne? Das ist Entspannung dann auch.
Danke. Hat Opa auch Deutsch gesprochen?
Nein. Die Einzige, die fließend Deutsch gesprochen hat, das war meine Mutter. Oder ist meine Mutter. Die hat damals in Rumänien in Hotelgewerbe gearbeitet. Und da war das dann natürlich vom Vorteil, wenn man mehrere Sprachen konnte.
Und sie konnte es, weil ihre Mutter eben auch Deutsch spricht?
Nein, sie konnte das, weil sie das durch die Schule, verschiedene Sachen hat sie das irgendwie gelernt, tatsächlich. Wie genau, müsste ich jetzt auch nachfragen.
Und was ist jetzt mit Oma?
Und meine Mutter hat damals in Rumänien einen Deutschen kennengelernt. Das war mein Stiefvater. Und mein Stiefvater hat sie in Rumänien geheiratet. Und durch meinen Stiefvater bin ich nach Deutschland gekommen. So, und da mein Stiefvater, wie gesagt, Deutsch und Rumänisch konnte, das konnte der sehr gut, kann er immer noch, sind wir dann halt nach Deutschland. Aber wie gesagt, die Oma, die konnte kein Rumänisch. Meine Tante...
Ja, weil die Oma hier in Deutschland gelebt hat.
Genau.
Okay.
Die Mutter meines damaligen Stiefvaters hat hier gelebt, dann eben halt dessen Schwester.
Ja.
Und die konnten alle kein Rumänisch. Aber dennoch, das zeigt ja auch, wenn man etwas daran interessiert ist, und sich auch wirklich alles anguckt. Und ein Kind hat dann natürlich einen leichteren Zugang als jemanden, der mit 40 nach Deutschland. Wenn mir einer sagen würde, möchtest du mit 40 nach Deutschland auswandern, das wäre ja für mich nicht vorstellbar.
Ja. Ja. Und warst du der einzige Sohn oder das einzige Kind deiner
Mama? Ich bin definitiv ein Einzelkind meiner Mutter. So war das für mich dann auch einfacher, für sie dann natürlich auch. Sie musste ja auch ganz schnell wieder arbeiten, ist aber schon 1988 nach Deutschland gekommen. Ich habe aber schon vorher sowieso jahrelang schon bei meiner Oma gelebt.
Oma mütterlicherseits.
Mütterlicherseits, genau. Richtig.
Und auf dem Bauernhof, wo auch Opa war.
Genau.
Mit dem Trecker.
Genau. Ja, das haben wir dann halt so gemacht und ich bin froh und stolz, sagen zu können, dass ich diesen Weg gegangen bin. Auch wenn der nicht immer leicht war, auf jeden Fall. Ja, und man da auch als behinderter Mensch in rumänischen Verhältnissen eben halt sehr, sehr wenig Chancen hat. Ja. Mhm. So, hier ist es wirklich so, hier habe ich meinen festen Arbeitgeber, der auch auf mich abgestimmt ist. Auch eine sehr gute Arbeit, die wir dort machen. Dann eben halt so die ganze Atmosphäre und das alles, das ist schon mehr als perfekt.
Toll.
Ja. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich von 1992 bis jetzt die deutsche Sprache als meine Muttersprache ja wirklich 1:1 drin habe, obwohl ich immer noch den rumänischen Pass habe.
Und kannst du noch was auf Rumänisch sagen?
Mai pot să spun mult, dar se simte că am accent mare. Ich könnte vieles sagen, aber du hörst auch raus, dass der Akzent da dominiert.
Ja. Ja?
Wenn ich nicht in Rumänien bin, brauche ich durchaus meine 5 Tage, damit es einigermaßen wieder funktioniert.
Und was war die nächstgrößere Stadt in der Nähe von dem Dorf, wo du aufgewachsen bist?
Ich habe ja in Constanța gelebt. Das ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer. Und dann gibt es ja viele kleinere Städte oder auch größere Städte. Aber ich bin tatsächlich gar nicht so viel in Rumänien damals rumgekommen, ne? Weil wir damals so die Möglichkeiten dazu gar nicht hatten. Erst viel später, als ich dann etwas älter war und auch meine Cousins einen Autoführerschein und dann waren wir schon ein bisschen unterwegs, aber auch relativ wenig. Die waren in den Bergen und verschiedenen Örtlichkeiten. Für mich ist es das Schöne, wenn ich in Rumänien bin, wirklich dort nur zu Hause zu sein. Ja, zu Hause dann eben halt da, wo man geboren ist, dann die Tiere umeinander und dann...
Gibt es den Bauernhof noch von Opa?
Den gibt es noch, ja. Da lebt meine Tante und mein Cousin, der lebt da noch. Und
in welchem Dorf ist das?
Valului Traian. Das ist mittlerweile ein ganz großes Dorf mit mittlerweile auch eine Klinik. Von meinem Cousin, die Ehefrau ist dort diensthabende Ärztin, weil man gemerkt hat, das Leben auf dem Land gibt es dann auch die Möglichkeit, dass du einfach entspannter bist, dass du auch was pflanzen kannst und dich auch anders versorgen kannst. Und in der Stadt ist es definitiv wirklich sehr, sehr teuer.
Und wann warst du das letzte Mal in Rumänien?
Letztes Jahr waren wir dort gewesen, Sommerferien, mein Sohn und ich.
Mhm.
Mein Sohn ist 12. Er freut sich immer wieder drauf, wenn ich dann mal sage, okay, wir können da mal hin und nimmt dann jedes Tier in der Hand und ist dann bei den Tieren und kann dann auch im Schwarzen Meer. Und obwohl er gar kein Rumänisch spricht, findet er aber trotzdem irgendwie Kontakt zu allen und es funktioniert und ist auch schön.
Aber es sind schon andere Verhältnisse. Du hast vorhin schon gesagt, das Geld war nicht so da.
Hm?
Auch für eine umfassende medizinische Behandlung für dich am Anfang deines Lebens.
Hm?
Wie sehr betrübt dich das oder hast du dich einfach mit deinem Schicksal abgefunden?
Gibt
es manchmal so Momente, wo du sagst, verdammt, warum bin ich nicht in Deutschland geboren worden?
Nein, definitiv nicht, weil man dort geboren ist, wo man geboren ist.
So, das heißt,
du passt dich ja so an, wie du da erlebst.
Ja.
Das sagst du ja nicht so, ne? Es ist grundsätzlich immer so, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Gibt es hier in Deutschland auch. Du hast hier auch nicht überall dieselben Möglichkeiten. Aber natürlich hat man hier gesundheitstechnisch und versorgungstechnisch natürlich die besten Möglichkeiten. Das ist schon ganz gut. Wobei man aber trotzdem da auch schauen muss, dass man das sicher arbeitet und dann wirklich vieles hinterfragt und sagt, okay, wo gehe ich hin? Was kann ich probieren? Wo kann ich da die Hilfe bekommen? Das ist hier möglich. Du hast ja wirklich Zugang zu verschiedenen Sachen, aber du musst auch schauen, wie du das am besten dir organisieren kannst. Ne?
Ja. So, das heißt, du hast Familie?
Ja,
oder,
ich lebe.
Oder ist die Mama deines Sohns nicht mehr bei dir?
Ich lebe nach Mode, so wie es ja leider hier ganz viel passiert.
Patchwork.
Dass die Mama im selben Stadtteil lebt, aber sie lebt dort und wir leben aber bei uns. Aber da wir ja Eltern sind und wir eine Aufgabe für unser Kind haben, bin ich da auch ganz froh drüber, dass wir das gemeinsam auch machen können. Das ist nicht selbstverständlich.
Versteht ihr euch auch gut
ja,
in der Beziehung?
Definitiv, ja. Ja, man hat als Freunde hat man immer so eine Sache, wo man sagen kann, okay, das passt nicht, dann geht man halt links und rechts. Als Eltern ist es so, dass man einfach eine Lebensaufgabe hat. So, und da muss man dann ganz vieles, was eben halt dann ist, auch ausblenden. Man macht das fürs Kind und man macht das auch für sich selber dann auch, ja. Und wie gesagt, bin ich auch ganz froh, dass ich da mit der Kindesmutter da auch sehr gut abgestimmt bin, dass das auch funktioniert.
Gibt es noch irgendwas, was du über dieses Kapitel sagen möchtest, kannst, was es noch ein bisschen verständlicher macht? Also natürlich ploppen jetzt viele Fragen auf bei mir zum Beispiel. Wer ist noch wen sauer gewesen am Anfang? Wer hat das Handtuch geschmissen?
Naja, am Anfang nach 7 Jahren kann man das nicht sagen. Ne?
Das war kein Anfang mehr, ne?
Das war ja schon gar kein Anfang. Man hat 7 Jahre zusammen gelebt, dann eben halt die Krönung, dass das unser Sohn geboren ist, was auch die 6er Lotto ist, gar keine Frage. Und da suche ich auch nicht nach. Wie gesagt, wir haben bestimmte Momente, wenn wir dann sagen, okay, wir feiern Weihnachten zusammen oder was machen wir zu Ostern? Oder besuchen sogar, also sie hat noch einen größeren Sohn in Brandenburg und den wir auch zusammen besuchen und der heute noch zu mir Papa sagt, obwohl ich nicht der leibliche Vater bin. Und das alleine ist schon also ein Geschenk, wo man nicht einfach so bekommt, sondern das bekommt man unter Voraussetzung, dass wirklich auch Liebe da ist. Ne?
Und die Verletzungen, die seinerzeit mal entstanden sind, sind verheilt?
Ja, definitiv. Man geht verschiedene Wege.
Danke, Christian, dass ich dieses Ding mit dir so auch ansprechen konnte. Und hast du eine neue Freundin?
Ich habe jemanden, mit dem ich Zeit verbringe.
Schön.
Ja,
hört's gut an. Du strahlst auch über das ganze Gesicht.
Wir freuen uns, genau. Alleine das ist schon das, was einen beflügelt. Alles andere bin ich ganz froh, dass ich gesund bin, dass mein Kind gesund ist und dass man das alles so zusammen machen kann. Ich habe rund um meine Nachbarschaft, wo ich wohne, einen sehr guten Kontakt zu allen.
Ja.
Und das ist auch sehr wichtig. Das gibt einem auch sehr viel Kraft auf jeden Fall. Ich habe da von 42 Jahre bis hin zu 60 Jahre Menschen, die um mich rum sind, denen ich helfen kann, die mir helfen können.
Und du wohnst jetzt mit deinem Sohn zusammen als alleinerziehender Papa?
Ja. Joel kann sich jeweils immer aussuchen, ob er dann eine Zeit lang bei Mama ist oder eine Zeit lang bei Papa. So, das kann er beides unterschiedlich auswählen.
Trotzdem
genau, die Schule ist in der Mitte, genau. Kann er auch erreichen. Und wie gesagt, 12 Jahre ist ja auch ein gesundes Alter, wo das dann auch alles sehr gut miteinander funktioniert.
Bald kommt die Pubertät. Machst du dir Sorgen?
Ja, sagt man heute irgendwie ja schon, wobei sich die Pubertät da ja vom Reden, vom Umgangssprachlichen her, wo ich dann sage, Wahnsinn. Bei mir sah die Pubertät ein bisschen anders aus. Aber gut, das ist ja auch alles ein Wandel der Zeit, gerade heute mit der medialen Geschichte. Ich glaube, das richtet sich sehr viel danach. Man identifiziert sich ja mit diesen Medien ja weitaus mehr. Ich und du sind ja in einer Zeit geboren, wo ja nur keiner was von der Internetleitung sagen konnte, nur dass man sagen konnte, vergiss nicht, die Einheiten aufzuschreiben.
Genau.
Und heute hast du aber definitiv wirklich Flatrate. So eine mediale Flat, wo du dann wirklich ja 24/7 auch irgendwie eine Flut um die Ohren geballert bekommst.
Ja.
Ja, manchmal muss man dann auch sagen, okay, jetzt kurz Ruhe, Pause, offline.
Hast du das gedacht, dass du mal Papa wirst, dass du Familie hast?
Nein, ich habe damals, als ich mit der Kindesmutter zusammenkam, haben wir lange Zeit eben halt daran gedacht und ich habe recht früh mit 23 und war da ziemlich früh gesagt, dass ich, wenn ich dann mal Vater werde, dann möchte ich das halt anders machen, als mein Vater das gemacht hat. Irgendwann hatte ich dann damit auch abgeschlossen gehabt und dann war das wirklich ein Nachmittag, ich war noch auf Arbeit gewesen und dann stand die Kindesmutter mit dem Auto vor der Tür, ich musste damals noch zu Pforte hinlaufen und dann steht die da und sagte, ja, sie hatte irgendwie einen Schlüssel fürs Auto nicht. Und denkst du, das Auto stand da mit der Frau drunter. Ich denke, was hat sie denn? Wie ist sie denn? Bin ich denn da hin? Ich sage, entschuldige, ich habe zu tun, ich muss arbeiten. Ja, sagst du, setz dich mal hin. Ich sage, Auto fahren darf ich nicht. Ich habe keinen Führerschein. Ich sage, ich kann keine, setz dich mal da hin. Ich sage, ja, ich setz mich da hin. So, und denkst du, holst du dann auf einmal einen Mutterpass raus. Und ich denke so, Mutterpass, ja, super. Ich denke, ja, irgendwie gerade hast du sowas mal gehört. Ich denke, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, nee, sagt sie, 8. Monat. Ich sage, das ist doch, ist halt, Moment. Ich sage, 8. ist das jetzt. Ich sage, wie ist denn das jetzt nun? Wie hat, ja, und dann bin ich dann da rein. Ich sage, ich weiß ja nicht, was ihr machen wollt. Ich sage, für mich ist heute mein Arbeitstag erledigt. Ich sage, ich muss zu Hause erstmal was klären. Und bin dann wirklich wie von der Tarantel gestochen nach Hause. Sie fuhr. Und als wir im Kreisverkehr dann bei mir rumfuhren, guckte ich dann nach hinten und mir fiel ein, ich habe keinen Kindersitz fürs Auto. Ich hatte kein Kinderzimmer, ich hatte kein Geld auf dem Konto, ich hatte nichts, aber ich hatte keinen Kindersitz fürs Auto. So, und dann rief ich meine Mutter an, die war dann ja 49, ging dann auf die 50 zu einen nächsten Monat. Und dann sage ich, ich habe dieses Jahr für dich die beste Überraschung, die es gibt. Ich sage, nächsten Monat wärst du Oma. Sag Sebastian, fing sie auch mit der ersten Woche. Sie sagt, brauchst du gar nicht. Ich sage, nächsten Monat treffen wir uns im Krankenhaus. Da ist es dann. Sagst du das jetzt? Ich sage, ich kann dir jetzt nicht die ganze Krankheitsgeschichte erzählen. Ich sage, es ist, wie es ist. Ich sage, da müssen wir jetzt mit durch. Und dann, ja, und ja, jedenfalls kam das dann. Aber es war wirklich so, genau, auch wieder so ein Beispiel, dass ich wirklich sehr viel Glück hatte und dass das irgendwie zu meinem Leben auch dazugehört. So.
Ja.
Auch sich ziemlich schnell auch anzupassen. Geht nicht, gibt es nicht. Ne? Du hast immer eine Herausforderung. Eine Herausforderung ist das Leben, das du meistern musst. So, und dass man da sich manchmal plagt und sagt, okay, ich kann nicht gerade aufstehen oder ich fühle mich gerade nicht. Das ist immer so. Aber du stehst auf und du machst deinen Weg. So. Und du weißt, sollte auch jeder wissen, für was er das auch macht. Und dass es natürlich schwierig ist, ist klar, keine Frage.
Hier sind bei mir ein paar Fragen aufgeploppt. Du hast eben gerade kurz gesagt, du hast deiner Mutter am Telefon gesagt, ich kann jetzt nicht die ganze Krankheitsgeschichte erzählen.
Genau.
Warum Krankheitsgeschichte?
Die Krankengeschichte jetzt in dem Sinne von der Mutter. Also sie ist nicht krank, sie ist gesund.
Okay.
Aber sie hat ja nun mal, wie der weibliche Körper, der ist ja nun mal ein bisschen komplizierter als bei uns, bestimmte Voraussetzungen, die nicht so, ne, nicht so sind, so wie sie sein sollen. Dann muss man da eben halt bestimmte Sachen halt beachten. Und das hat uns damals auch der Frauenarzt dann auch, die Frauenärztin dann auch mitgegeben und dann auch erklärt, woran das dann auch alles ist.
Ja.
Und somit war das für mich und für die Kindersmutter auch nie ein Problem. Ich habe auch nie gesagt, warum hast du das jetzt so gemacht oder du hast es mit Absicht so. Nein, diese Frage hat es nie gegeben. So.
Okay, das hing mit der Disposition der Mutter zusammen, dass du es erst im 8. Monat erfahren hast.
Genau.
Es war kein böser Wille.
Nö, überhaupt nicht.
Nein. Ja, nein, okay.
Nein. Genau, ja. Das sind Sachen, die passieren können. Hier in Deutschland würde auch jeder, aber mittlerweile oder seit vielen Jahren, kann man sagen, dass man in einer Position ist, wo man das auch schaffen kann. So, wenn das jetzt, sag ich mal, in Rumänien, wird es schon ein bisschen schwierig, wenn man sich darüber überlegen muss. Hier hast du wirklich viele Institutionen, wo du auch hin kannst und wo du auch Hilfe erfährst und auch bekommst.
Ja. Lieber Christian, Tene, es ist Zeit für den Koffer. Du darfst da einmal reingucken, eine Sache auswählen. Und uns dann erzählen, was du genommen hast und warum es dieses Ding geworden ist und kein anderes. Die Entscheidung ist gefallen.
Ja, die Entscheidung ist gefallen. Für die Rose tatsächlich.
Eine rote Rose.
Eine rote Rose. Blumen sind schön oder generell die Natur ist was Tolles. Die bringt uns auch einfach dazu, stehen zu bleiben, uns das etwas anzugucken.
Zu staunen.
Ich mache das, auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, bleibe ich durchaus stehen und gucke mir dann eine Blume an und fotografiere sie. Ja, ich habe tausende von Bildern.
Und so die rote Rose als Symbol?
Die rote Rose als Symbol für die Liebe, die Menschen nun mal im Leben brauchen. Man auf verschiedene Art und Weise eben halt auch bekommen kann. Von einem Kind hast du die ewige Liebe, die dir keiner in dein Leben nehmen kann. Von alles andere, was Familie angeht, hofft man sich, dass es ein Leben lang bleibt. Das hoffe ich natürlich für alle.
Dankeschön. Du sagst, du bist mit dem Fahrrad unterwegs oder auch mit dem Roller.
Ja.
Jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeit, mir vorzustellen, wie du Fahrrad fahren kannst.
Ich habe definitiv ein Dreirad, ne?
Ja.
Also, da ist ein Motor auch dran und Akku. Das funktioniert da. Also, mit dem Fahrrad an sich ist so kein Problem.
Und du musst auch nicht mit den Armen, du kannst mit den Beinen.
Nee, mit den Beinen.
Vorwärts kommen.
Ja, genau.
Und der Roller?
Der Roller ist jetzt eine neue Geschichte, weil durch die Bekannte, beziehungsweise durch die Mutter eines Freundes von mir, dessen Betreuung ich teilweise oder zum größten Teil mitleite, die hat sich jetzt den Roller gekauft und geholt. Mhm. Aber da sie nicht so viel unterwegs ist, und sie aber immer dann mich gerne einmal am Tag sieht und dann sagt, ich brauche mal die Zigaretten oder ich brauche mal ein paar Gurken, irgendetwas, was mal erledigt werden muss, sagt sie so, der Christian soll nicht so viel laufen und so viel Fahrrad fahren oder was weiß ich. Wobei ich auch viel Fahrrad fahren würde. Also ich habe ja das Fahrrad 2020 gekauft, jetzt haben wir 2025. Das heißt, wir sind jetzt bei 19.000 Kilometern.
Nicht schlecht.
So. Vorher war der E-Roller noch gar nicht, weil so weit waren wir da noch gar nicht. Und Als sie sich den jetzt geholt hat, habe ich mich aber selber darüber informiert, wie die Rechtslage da ist, wie man das überhaupt fahren darf. Und das funktioniert und ist natürlich eine bequeme und tolle Art. Ist auch schön, wenn man so eine Hilfe bekommen kann, wenn man jemandem auch eine Hilfe gibt.
Ja.
Im Leben.
Was war deine coolste Fahrradtour bisher?
Meine coolste Fahrradtour war von Walle bis nach Willstedt. Schön über Oberneuland. Oberneuland ist ein schönes Fleckchen, dann über Lilienthal. Und dann kommt man dann Willstedt, dann bist du da wirklich nur auf dem Land. Meine Mama ist nach Willstedt gezogen. Und genau, ist schön da so mal so da zu sein. Auch wirklich dann, wie es der Zufall will, ist man auch schon wieder auf dem Bauernhof. Meine Mama, die bewohnt da einen alten Bauernhof, hat aber nur einen Hund. Und der Bauer neben meiner Mama, der hat 500 Kühe und Traktor und ja, ganz toll. Wenn du wirklich da davor stehst, denkst du, okay, Wahnsinn. Das hast du als Kind anders mal gehabt. Ja, also trotzdem war es immer schön so zu sehen und dann mal so zu beobachten.
Ja, du hast eben gesagt, Christian, dass du was anders machen wollen würdest als dein Papa, als du dann gehört hast, dass du Vater wirst. Hm? Was meinst du damit?
Mein Papa ist bestenfalls nur dreimal bei mir gewesen. Hat mich wirklich nur dreimal gesehen und dann war das von seiner Familie aus mit Mutter, also seine Mutter hatte damit ein Problem gehabt mit der ganzen Geschichte, hatte sich für ihren Sohn was anderes vorgestellt gehabt. Da musste er andere Wege gehen, obwohl er ein erwachsener Mann war, ist er trotzdem diese Wege dann gegangen. Das hat nicht gepasst und ich habe meinen Vater, ja wie gesagt, nur zweimal in meinem Leben gesehen.
Und wie alt warst du, als er dich gesehen hat?
5. Ja. Ich weiß, dass er da mit mir gespielt hat und dass er ein sehr, sehr großer Mensch, ich glaube 2 Meter, an die 2 Meter und gewesen ist oder immer noch ist. Und dass er gespielt hat und dass ich dann irgendwann an der Decke ankam und dass ich mir wehgetan habe und dass er mich dann wirklich einen Arm genommen hat und getröstet hat. Das ist wirklich so etwas, wo bei mir hängen geblieben ist, gar keine Frage. Ja, aber mehr geht dann auch nicht.
Er war da nicht.
Nee. Und einmal nach sehr vielen Jahren am Telefon gesprochen. Und ich habe dann mit ihnen am Telefon gesprochen, wie mit einem fremden Menschen. Was ja auch im Endeffekt ja auch so ist.
Auf Deutsch oder auf Rumänisch?
Auf Rumänisch. Ja. Er lebt in Kanada seit den 90er Jahren. Hat da auch mehrere Kinder. Und ja, genau. Er ist halt dort für die Familie. Das ist seine Familie. Ja, vielleicht hört man das in der Stimme dann auch raus, wenn man denkt so, okay, der erste Kind, was bin ich für dich? Aber das ist etwas, das kann ich nicht beantworten. Das muss er sich in den Endeffekt dann beantworten.
Und der Stiefvater?
Stiefvater hatte ich, also meine Mama war hier in Deutschland 2-mal verheiratet.
Okay.
So, und in dem Sinne habe ich wirklich 2 Stiefväter und auch wirklich, wo ich Väter gesagt habe und auch so auch wirklich verstanden habe. Und der letzte ist wirklich bei mir sehr tief in Erinnerung hängen geblieben, weil er mich wirklich in mein weiteres Leben auch mit meiner eigenen Wohnung und in mein Leben auch gefördert hat. Und jetzt mittlerweile bei den jetzigen Lebensgefährten, den meine Mama hat, habe ich gesagt, er ist dein Freund, so wie er mein Freund ist. Und damit ist die Sache für mich erledigt.
Ja.
So, ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr unbedingt so den Papa nochmal suchen muss oder wo ich das. Wenn er dein Freund ist, ist er auch mein Freund und wenn wir uns gemeinsam verstehen, ist es gut und genau, mehr braucht man dann auch.
Und von den beiden Stiefvätern, war da einer mehr Vater als der andere? Oder waren die beide in der Zeit, wo sie da waren, wirklich auch ein guter Vater?
Wo sie da waren, waren sie ein guter Vater, alle beide.
Auch gerade. Heißt für dich was, dass sie auch dich getröstet haben oder dass sie mit dir reden konnten, dass
du
mit ihnen
reden konntest? Ja, ja, zu meinem ersten Stiefvater war der Kontakt nicht so einfach gewesen. Ja, weil er selber auch mit sich selber sehr viel zu tun hatte, auch nicht sehr einfach. Und bis zur Scheidung war das wirklich sehr, sehr schwierig. Und erst nach der Scheidung, viele Jahre später, haben wir uns dann nochmal getroffen. Und mittlerweile telefonieren wir ab und an mal. Und wir können uns aber dennoch immer noch als Vater miteinander verständigen. Einfach, weil ich weiß, dass ich diesen Schritt nach Deutschland ohne diesen Menschen ja, hätte ja gar nicht machen können.
Der war für dich lebensentscheidend.
Genau, der war für mich und auch für meine Mutter war lebensentscheidend. So, und durch die zweite Ehe, der Mensch, der Papa, der hat mich auch sehr viel gefördert, mich akzeptiert in meinem Dasein. Genau, der ist dann hängen geblieben, auch als Mensch. Das ist das, was du einem Kind im Leben auch schuldig bist, ne? Wobei die beiden wirklich mir ja nicht schuldig sind, aber dass sie das wirklich aus freien Herzen auch gemacht haben, das ist das, wofür sie den ewigen Respekt verdienen und dann ist es auch in Ordnung.
Schön gesagt, danke. Ja.
Und wie gesagt, wichtig ist, dass man für sein Kind dann auch da ist. Ne?
Mhm.
Das ist das, was ich mir als Ziel auch gesetzt habe. Ich möchte für mein Kind da sein. Ich bin da, wo mein Kind ist.
Und klappt das trotz Job? Was machst du eigentlich als Beruf?
Ich arbeite bei Werkstatt Bremen. Dort machen wir die elektrische Prüfung für ortsveränderliche Geräte. Das sind also so Monitore oder wie zum Beispiel dein Strahler, den du jetzt gerade hast, sind ortsveränderliche Geräte.
Ja,
und die
ortsveränderliche
müssen ja,
Geräte, ja.
Ortsveränderliche Geräte und die müssen ja einmal im Jahr oder alle 2 Jahre werden die ja geprüft auf Sicherheit und das überprüfen wir in Bremen. Wir haben bestimmte Kunden, die wir anfahren mit 3 Gruppen oder auch manchmal mit 2, je nachdem. Und genau, dann haben wir dann durchaus so einen ganzen Kunden, wo wir so solche Sachen dann prüfen müssen.
Werkstatt Bremen hört sich an wie so eine Einrichtung vom Martinsclub?
Martinshof.
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 Also so eine Art Behinderteneinrichtung.
Genau, genau. Wir haben aber bedingt dadurch, dass wir in der Außengruppe eine Betriebsstätte sind, haben wir unsere eigene Arbeitsgruppe. Das heißt, wir organisieren uns selbst. Wir arbeiten uns die, also zusammen mit den Gruppenleitern die Kontakte dann zu den Kunden und arbeiten dann dort den Kunden dann auch ab. Wir waren da vor einiger Zeit in Ottersberg auch gewesen und hatten dort einen Kunden bearbeitet gehabt oder auch in Bremerhaven. Jetzt, glaube ich, in späterer Zukunft ist, glaube ich, auch Hamburg tatsächlich sogar einmal angesetzt. Ja, da kommt man dann drum, ne, und macht dann eben halt sein Pensum. Das kann man dann auch dort machen, auch wenn der Kunde dann halt mehrere Tage dann halt bearbeitet wird. Das ist dann in Ordnung. Okay. Mhm.
Ja. Und du kannst ganz normal 8 Stunden?
Ja, das funktioniert. Arbeite zwar kürzer. Also ich habe in meinem Arbeitsvertrag drin, dass ich nur bis 2 Uhr Nachmittag auch arbeite, weil ich auch auf dem Nachmittag daneben halt für mein Kind auch da sein möchte. Aber manchmal hat man nur manche Tage, wo man dann auch mal Überstunden dann macht. Wenn man dann
und Sport? Sport machst du ja auch.
Sport dann, ja, mein Tag ist recht voll dann, ne? Sport ist dann die letzte Aktion des Tages. Dann fällt man dann schon so um 11:30 dann ins Bett und dann nächsten Morgen dann schon wieder wach.
Und findest du, dass es gut läuft mit der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung in diesem Land, in dieser Stadt?
Ja.
Also sich gut versorgt, gut aufgehoben?
Soweit gut versorgt.
Wärst du lieber auf dem ersten Arbeitsmarkt?
Nein. Der erste Arbeitsmarkt ist sehr anstrengend, noch anstrengender als unser Arbeitsbereich.
Umfeld, ja.
Auf dem ersten Arbeitsmarkt bedeutet aber dann auch weitaus viel mehr Verantwortung. Man hat dann finanziell auch sehr viel zu entscheiden und so. Das ist jetzt in unserem Bereich nicht so der Fall. Da ist das alles schon ziemlich gut abgesichert und vorgegeben. Hier und da gibt es natürlich auch Verbesserungspotenzial, aber das kann man vielleicht mit der Zeit dann noch so schaffen. Man bekommt in Bremen sehr viel Hilfe da.
Wie siehst du das heute mit der Inklusion? Es ist ja jetzt schon seit Jahren in Bremen der Wunsch, dass alle Menschen, alle Kinder, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht, an einer gemeinen, inkludierenden Schule sind. Ist das aus deiner Sicht der richtige Weg oder glaubst du, das ist eher schwierig?
Es ist eher schwierig, weil du da wirklich sehr viel auf die unterschiedliche Behinderung auch eingehen musst. Du musst dir unheimlich viel Zeit dafür nehmen, ja. Du hast unterschiedliche Behinderungsgrade, du hast ja nicht nur so geistig, körperlich Behinderte, sondern hast ja mittlerweile wirklich so sehr viel geistige Behinderungen. Geistige Behinderungen in eine normale Grundschule zu integrieren, ist sehr, sehr schwierig, weil diese Menschen mit dem Schulstoff, so wie du und ich das verarbeitet haben, ja gar nichts umgehen können, das für sie sogar behindern ist, ja, weil sie ja gar nicht diese Ausdauer haben. Sie müssen mehr Pausen haben, diese Pausen müssen dann gestaltet werden. Du brauchst für diese ganze Geschichte brauchst du unheimlich viel Personal, Pflegepersonal, Lehrpersonal und so weiter und so weiter. Das ist wirklich sehr viel, was man da von den Lehrern und von einer Grundschule auch erwartet.
Also du würdest dafür plädieren,
wirklich Grundschule zu haben und auch eine normale Regelschule, ja.
Für Menschen, die...
Die wirklich in geistige Behinderung betreut werden müssen, ist es wirklich das Richtigste und Wichtigste für so Menschen wie mich. Aber davon gibt es leider nicht mehr so viele.
Du hättest auch auf eine normale Schule gehen können.
Ja, so gesehen, ja.
Ja. Und wie ist das so mit... Du hast eben schon erzählt, du bist da ganz gut eingebettet, da wo du lebst, mit den Nachbarn, mit den Leuten.
Mhm.
Da ist auch von bis, ne?
Genau. Da
ist Menschen halt, mit Handicap, Menschen ohne Handicap.
Genau, genau.
Ist ein bunter Haufen.
Also meine Freundin, meine Bekannte, die hat auch keine Behinderung. Ne? Da gehst du dann, wie gesagt, zum Aerobikkurs, wo dann neben
zusammen.
Dem halt, daneben, ja. Da geht man zusammen hin und das kann man zusammen machen.
Ja. Ja, cool.
Und natürlich gucken die Leute. Sie hat mehr damit dann ein Problem, dass die Leute gucken, als wenn ich jetzt. Das heißt, wenn sie gucken, dann muss es ja interessant sein. Dann lass sie gucken, dann ist es auseinander.
Sag, und wie war das für euch, für deinen Sohnemann und dich, als ihr in Rumänien wart, als er das auch gesehen hat, dass da halt auch andere Verhältnisse sind, dass da Menschen, ja auch Kinder auf der Straße rumlaufen, rumlungern, Feberschnüffeln, betteln?
Naja, ganz so extrem hat er das noch nicht erlebt. Mhm. Er hat den einen oder anderen Landstreicher oder auch Roma gesehen, aber er weiß es auch, warum. Ja, das sind ja auch Roma, das ist ja deren Nationalität, obwohl in den Geburtsausweis bei denen ja auch die rumänische Staatsbürgerschaft drin ist. Also wichtig ist, dass ein Kind weiß und versteht, warum ist das so. So, und wenn man das einem Kind auch vernünftig erklärt, dann hat Kinder haben mit der Welt die wenigste Probleme, es etwas zu akzeptieren. Ja? Integration ist ein Wort, wo erst für uns im Endeffekt kompliziert wird. Wenn du jetzt ein Kind sagst, so machen wir Integration, dann versteht das Kind es schneller und setzt es schneller um, als wenn wir jetzt im Endeffekt in unserem Alter oder so, machen wir Integration. Und dann steht man da, oh Gott, wie machen wir das denn?
Wobei ich auch schon Gäste hier hatte, die gesagt haben, dass Kinder zu anderen Kindern ganz schön garstig sein können, wenn Kinder anders sind.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Wie gesagt, es ist ja auch intermedial, ist das auch alles sehr schwierig. Da ist die Akzeptanz, auch Kinder wissen nach, okay, wenn wir das, was die uns medial zeigen, ist so. Und aber die Welt, die funktioniert nicht nach diesem Schema, das, was man dann eben halt so bei vielen Kanälen auch so sieht, sondern die Welt funktioniert eben halt am besten zusammen. Ja, so wie wir das jetzt im Grunde beide so tun, dass man sich zusammen austauscht, dass man sich zusammen anhört und dann sich überlegt, okay, was ist für mich gut und was ist, könnte für mein Gegenüber gut sein. Dazu kann man nur kommunikativ eben halt eine Brücke schlagen und da beginnt Integration dann auch.
Mein lieber Christian Thene, weise Worte von dir. Wir sind reif für die großen Fragen des Lebens.
Okay.
Du darfst wieder drei Zettelchen auswählen. Und ich sehe, wenn du die Zettel ziehst, dass dein Zeigefinger ist ein bisschen anders.
Ja, das ist spaßig.
Okay.
Das ist spaßig, alles gut. So, super.
Aber stört dich das oder ist es für dich normal, ne?
Nö, das ist, du merkst die Muskulatur. Das ist, eine Spastik musst du dir vorstellen, wie wenn dein Muskel sich anspannt, aber ganz langsam sozusagen locker wird, eigentlich nie locker wird. Eigentlich immer so wie so ein Gummiband, was gespannt ist. So musst du dir eine Spastik vorstellen.
Okay.
Wen aus ihrem Freundeskreis beneiden Sie? Gar keinen.
Gut.
Ja, Neid ist eigentlich ein Hindernis, so, weil jeder ist verschieden und entwickelt sich auch verschieden und jeder kann das erreichen, was er erreicht. Ich und mein Gegenüber und je nachdem. Deswegen ist Neid nicht so, sondern eher höchstens der, dass man sagt, okay, das, was der Gegenüber hat, möchte ich vielleicht auch erreichen.
Gibt es da Dinge, wo du sagst, da hat jemand was geschafft, das erfreut dich oder freust du dich mit oder beeindruckt dich? Oder
Ich freue mich darüber, wenn man Gegenüber etwas schafft. Und dann sage ich, okay, das wäre auch schön, wenn du das erreichen
hast
könntest.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Mein Kumpel hat sich jetzt demnächst ein Rasenmäher, ein richtiges Aufsitzmäher sogar gekauft für den Garten. Und freue ich mich auf jeden Fall für ihn.
Ja. Hättest du auch gern. Ist ja nah am Traktor.
Genau.
Ist ja nah am Treckerfahren.
Genau.
Was du als Kind ja mal machen wolltest. Dankeschön. Genau. Die nächste.
Wann haben Sie zuletzt wirklich etwas riskiert? Jeden Tag.
Ja.
Ja, wenn man draußen ist, das ist eine Überraschung. Da ist immer ein gewisses Risiko mit bei. Da weiß man nie, wie geht das zu Ende. Geht das gut zu Ende? Ist jeden Tag ist ein kleines oder auch ein großes Risiko, ist immer unterschiedlich.
Aber gibt es was herausragt, was dir einfällt, wo du sagst, da habe ich wirklich mal außergewöhnlich wild gepokert oder
Nein.
was ausprobiert, was gewagt?
Nein, habe ich jeden versucht? Tag. Habe ich, wie gesagt, jeden Tag. Und ich probiere bis jetzt immer das aus, was ich wirklich auch weiß, dass es auch funktioniert. So etwas, wo ich dann wirklich so Bammel vorhab und dann selber anfangen zu zittern oder so, das probiere ich dann gar nicht erst aus.
Also bist du eher so der Sicherheitsmensch?
Ja, das muss man schon sein, ne? Wenn man als Elternteil Verantwortung für ein Kind hat. Wenn man alleine ist, dann bin ich ja für mich selber, da passiert ja nicht viel.
Eine haben wir noch.
Was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Wo oder mit was würden Sie gerne neu anfangen? Gar nicht. Ich würde nicht neu anfangen. Dass mein Leben ist so, wie er ist, gut. So, und neu anzufangen würde ja bedeuten, ich würde all das, was ich jetzt sozusagen wiedergebe, würde ich nochmal wieder erleben. So, und wenn ich es nochmal wieder erleben würde, würde ich es genauso tun. Also ich bereue nichts in meinem Leben, sondern bin froh, dass ich bis hierher gekommen bin. Und das ist gut und in Ordnung. Und dann ist es auch okay.
Das ist schön.
Ja, das ist manchmal ganz einfach. Da muss man nur einfach wollen und sich mal die Ruhe nehmen und darüber nachdenken. Und
ja, wobei du ja nicht die optimalen Startbedingungen hattest ins Leben.
Nö, das haben ganz viele Menschen nicht.
Und das ist für dich eben klar, ne?
Ja, das ist ein Stück von meinem Leben. Das ist einfach so. Ja. Und das ist aber auch der Grund, warum ich als Mensch wahrscheinlich so sein kann, so wie ich bin. Einfach weil ich die Dankbarkeit viel schneller verspüre, als bei welchen, die sagen, so, ich will heute mal 100.000 oder irgendwelche, ob es jetzt um Geld geht oder irgendwelche Autos, die man fahren kann oder so. Ich meine, klar, hat man das Geld und kann man das auch machen, ist das auch alles gut und auch alles in Ordnung. Aber dieses Materielle ist nicht das Menschliche, eigentlich das Wichtigste, was im Leben ja ist.
Sondern?
Das Materielle, das verlierst du. Das, was du im Herz hast, das ist viel das Wichtige. Das, was du auch empfindest, was dich jeden Tag auch antreibt. Ne?
Und wie gehst du damit um, wenn es dir mal schlecht geht?
Wenn es mir mal schlecht geht, dann hoffe ich, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich dann auffängt. Und das Glück, das habe ich, das eben halt dann auch zu haben. Und dann ist das gut.
Ja.
Weil ich dann damit auch nicht alleine bin, sondern jemanden dann an meiner Seite habe, der dann sagt, okay, wir machen das zusammen und wir stehen da schon zusammen durch. Auch das ist ganz viel Reichtum.
Gab es Tiefschläge? Gab es so richtige blöde Momente?
Ja. Ich hatte,
kannst du es mit reinnehmen, zwei,
ich drei? Ich hatte zwei Cousins und der ältere von den beiden ist 2018, also in demselben Jahr, wo ich mich quasi getrennt habe, ist er verstorben von einem Tag auf den anderen. Und der war gerade mal 2 Jahre älter als ich.
Ja, das war wie ein Bruder, ne? Weil du hattest ja...
Genau. Ich hatte ja zu meinen Cousins hatte ich dann eben halt eine, wie der Bruder, halt, ne, die sehr viel mit mir gemacht haben, die auch meine Behinderung gar nicht so, sondern einfach gesagt haben, du kannst es machen, probier es aus. Die mich dann auch dann begleitet haben, wenn ich dann gefallen bin, dann haben sie mir auch geholfen und haben mir dann auch gesagt, warum das nicht geklappt hat, dann probieren wir das halt nochmal. Ich bin mit denen, bin ich auf dem Motorrad. Ich hätte ja sonst nie auf dem Motorrad sitzen können und selber fahren sowieso nicht. So, der ist mit mir auf dem Motorrad und ist mit mir über die Berge rübergesprungen und was weiß ich, ne? So, der hat alles gemacht und das war für mich sehr wichtig. Und das so zu verlieren oder...
Ihn zu verlieren.
Und nicht nur das, sondern ich hab in meinem Leben viel mit dem Punkt verlieren durch den Tod, da habe ich als ziemlich junges Kind auch damit zu tun gehabt. Ich hatte mit 5 Jahren meine erste Totenwache. Das war damals noch, also damals sind die Leute ja noch zu Hause verstorben, sind dann auch da geblieben und dann hatte man dort eine sogenannte Totenwache gehabt. Und dann ist man die ganze Nacht dann eben halt bei den Toten geblieben. Nur du mit den Toten und bestenfalls noch ein paar Leute dann zusammen. Keiner hat geredet und alle haben da nur gesessen bis nächsten Morgen. Und das so als Kind, also ich würde es meinem Kind nicht mehr antun, aber so, dass ich es selber quasi auch dort durchlaufen habe, es auch durchleben durfte. Also wie gesagt, der Bezug dazu, der ist viel größer. Und damit auch die Demut fürs Leben ja auch, damit auch das wertzuschätzen. Ne?
Das war vermutlich aus der orthodoxen Tradition, oder?
Genau, das war damals so üblich. Heute ist es ja nicht mehr erlaubt. Du musst in eine Kathedrale, also gibt es neben der Kirche so eine kleine Abtei und die muss dann dafür gemietet werden und dann kommt der Tote dahin, da kann man sich dann verabschieden und man darf heute keinen Toten mehr zu Hause haben. Das ist nicht mehr erlaubt.
Und wer war das damals?
Mein Uropa. Ja.
Und warum ist dein Cousin verstorben von jetzt auf gleich?
Das weiß keiner. So, also der war LKW-Fahrer, der hat sein Geld auf dem LKW, so wie sein Bruder auch, der sind auch im LKW und ist mit seiner Familie verreist und konnte schwimmen. Alles war okay. Und dann ist er schwimmen gewesen und was dort genau passiert ist, das weiß keiner. Er ist untergegangen.
nicht mehr aufgetaucht.
Genau.
Vielleicht Herzinfarkt oder?
Ja, das weiß kein Mensch. So, und das war für mich, ich hatte damals den Joel, der war damals noch im Kindergartenalter und damals wirklich habe ich das zusammen mit ihm alleine gemacht. Da, dann hast du dein eigenes Kind in der Badewanne und fängst dann an zu hyperventilieren, weil du sonst irgendwo denkst, so, ne? Also das ist schon wirklich, also, dass ich das so mit ihnen durchlaufen habe und ich dann nachher dann das erste Mal wieder in Rumänien war, nach, ich glaube, nach 8 Jahren oder nach 10 Jahren dann zu so einem Ereignis.
Mhm.
Ich habe gesagt, ich sage zu jedem, ich werde zu jedem Ereignis, natürlich muss man auch so etwas dann hin, aber das ist etwas, das macht man nicht unbedingt. Ich bin da wirklich alleine und habe den Joel dann bei der Mama dann halt hier gelassen in Bremen und bin dann alleine dort dahin und war dann 12 Wochen auch dort gewesen.
Ganz schön lang.
Ja.
Einfach, um das zu verarbeiten und das zu
verdauen. Ja, definitiv, genau. Ich bin dann dort gewesen, da war er aber dann schon beigesetzt worden. Bin dann wirklich nur dann dahin und konnte mich dann verabschieden. Und auch jetzt letztes Jahr, wo ich dann auch da war, bin ich dann auch wieder dorthin und habe dann eine Kerze angemacht. Und das spielt für mich auch eine Rolle und ist auch wichtig. Ich habe zu Hause von den wichtigsten Leuten, habe ich auch jeweils Bilder und dann ab und an mache ich dann nochmal eine Kerze an und denke dann an diejenigen oder ja, rede tatsächlich auch mit denen. Und wenn man denn so, wenn man das wollen würde, müsste man so eine ganze Wand dann machen, so man hat man verschiedene, aber dann hat man 1000 Kerzen. Irgendwann muss man auch sagen, okay, das Herz ist groß genug. Wichtig ist, dass man eben halt an diese Menschen einfach denkt.
Mhm.
Ja, sind ja gegen oder ein Stück Teil deines Lebens und der eine hat mal mehr drin eine Rolle gehabt, der eine weniger und dann je nachdem. Die gehören ja zu mir und auch zu dir, wenn du irgendwelche hast.
Lieber Christian Thene, wenn du so einen Strich ziehst, wenn du es zusammenfassen müsstest, wie bringst du es auf den Punkt? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Dass es sich lohnt, auf jeden Fall für alles zu kämpfen und dass es das Leben ja ein Kampf ist, so wie so ein Berg. Ne, du bist mal auf einer flachen Straße, dann kannst du ganz schnell rennen, dann ist es gut. Dann kommst du aber auch in eine bestimmte Position an, wo du unheimlich hoch den Berg musst. Und auch das musst du schaffen. Genau. Und wichtig ist es, wenn man das schafft, dass man dann weiß, okay, ich hab's dann auch geschafft. Ich habe Schmerzen davon, aber die Schmerzen gehen vorbei. Die bringen dann sogar den Glück, weil du das dann einfach dann diese Hürde dann geschafft hast. Und sonst einfach mal die Augen offen halten, ne? Und
die anderen Leute sehen, wahrnehmen, denken,
genau, wenn
fragen,
man denkt so,
wie geht's,
genau,
wenn kann ich helfen?
Denkst, dass du in so eine Stadt wie Bremen bist, dass ich, Bremen ist klein. Ja. Im Vergleich zu Berlin ist Bremen wirklich ein sehr kleines Dorf. Also wenn man wirklich mit offenen Augen durch die Gegend geht, dann hat man das leichter.
Füreinander da sein, miteinander leben.
Ja.
Danke, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich fand das sehr bereichernd, Christian. Danke für deinen Mut und
ja,
auch, dass du gesagt hast, ach, wenn die hier bei Facebook rumposaunen, sie bringen einen ins Radio, sie bringen einen in Podcast, dann schreibe ich doch mal, warum denn nicht?
Genau, dann ist das etwas, wo man so denkt und gerade in der heutigen Zeit ist das ja gerade so, wo man denkt so, wie kommt man in den Medien, wie kann man denn das? So,
ja,
eigentlich ganz einfach, indem man das einfach probiert.
Genau.
Manchmal kann es klappen, manchmal klappt es dann auch nicht. Das ist dann auch nicht schlimm. Dann, wenn man es am wenigsten noch hofft, dann kriegt man das immer.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die eine Stunde Redenfolge Trotz Insolvenz zum Traumjob. Das ist die Geschichte von Heinz Meier. Und die Parallele zu Christian Thene ist die, dass Heinz auf der anderen Seite des Tisches in der Behindertenwerkstatt gearbeitet hat. Da kann man jetzt ganz gut weitermachen und sich diese Folge aus Dezember 24 gönnen. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Und hier noch ein Podcast-Tipp, der zweite Gedanke. Da bringt Podcast-Host Natascha Freundl jede Woche 2 Menschen zusammen, die miteinander debattieren, persönlich und philosophisch, kritisch und konstruktiv, immer auf der Suche nach neuen Einsichten über alles, was unser Miteinander betrifft, von A wie Aktivismus bis Z wie Zukunft. Der zweite Gedanke in der ARD-Audiothek.